Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Ein Röhrchen Blut sorgt für Klarheit und Konflikte. Der Bundestag debattiert zur Stunde über einen einfachen Test, mit dem schon beim ungeborenen Kind das Down-Syndrom festgestellt werden kann. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem haben wir für Sie eine Ausstellung im Berliner Pergamonmuseum besucht. Zu sehen sind dort Bilder und Pläne von jahrtausendealten Kulturschätzen in Syrien. Viele davon sind im Bürgerkrieg zerstört worden. Und schließlich geht es bei uns um das Vokabular der Nationalsozialisten, die für ihre Ideologie auch religiöse Begriffe nutzten. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Auf der Tagesordnung des Bundestages steht heute eine Orientierungsdebatte. Und die gibt es meistens dann, wenn es um schwierige ethische Fragen geht. Sterbehilfe zum Beispiel oder Organspende. Heute diskutieren die Parlamentarier über einen Bluttest, mit dem schon in der 10. Woche einer Schwangerschaft untersucht werden kann, ob das ungeborene Kind das Down-Syndrom hat. Den Test gibt es bereits für etwa 200 Euro. Doch nun steht zur Debatte, ob er von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Damit steige der Druck, den Test in Anspruch zu nehmen und ein behindertes Kind gegebenenfalls abzutreiben, sagen Kritiker. Befürworter meinen, Eltern sollen Klarheit bekommen können, unabhängig vom Geldbeutel. Und was sagen die Kirchen? Ina Rotscheid hat nachgefragt und einen evangelischen Pfarrer getroffen, der aus eigener Erfahrung spricht.
Die Antoniterkirche mitten in der Kölner Innenstadt. Es ist der 21. März 2019, der Welt-Down-Syndrom-Tag. Pfarrer Wolfram Kunze hat zu einer Andacht eingeladen. Die kleine Kirche ist gut besucht, viele Familien sind gekommen.
Man will nicht die Hindernisse der Gesellschaft beseitigen, sondern im Grunde
Kunze wählt deutliche Worte in seiner Ansprache. 9 von 10 Kindern, bei denen das Down-Syndrom während der Schwangerschaft diagnostiziert wird, werden in Deutschland Schätzungen zufolge abgetrieben. Das Thema bewegt den Pfarrer auch persönlich, denn sein Sohn hat das Down-Syndrom.
Hey, kommst du mal hoch?
Simeon ist 16 Jahre alt. An einem ganz normalen Nachmittag kommt er aus der Schule, stellt seine Brotdose in der Küche ab, drückt dem Vater einen Schmatzer auf den Kopf. Vieles erscheint auf den ersten Blick so wie in Millionen anderen deutschen Familien auch. Simeon besucht eine inklusive Gesamtschule. Er mag Deutsch und Geografie. Wie sein Tag so war, darüber hat der 16-Jährige keine Lust zu reden, wie viele Jungen seines Alters. Aber dass er bald Osterferien hat, findet er gut.
Auf die Osterferien freue ich mich drauf. Da habe ich keine Schule. Und das Coolste ist, ich war am Freitag im Engelshof zum Darspielen, Freizeit. Ich habe auch manche Freunde.
So viel Normalität war nicht immer. Als ihr Sohn vor 16 Jahren auf die Welt kam, wurden die Kunzes von der Diagnose überrascht. Noch im Krankenhaus legte ihnen eine Schwester nahe, das Kind ins Heim zu geben. Das Paar hatte sich bewusst gegen Tests in der Schwangerschaft entschieden. Abtreibung kam für sie nicht in Frage. Er wolle nicht Gott spielen, sagt Kunze.
Ich werde nicht verschweigen, dass es anstrengender ist als mit den anderen Kindern. Aber das zu einem Grund zu machen, zu sagen, wir müssen im Vorfeld selektieren, da kriege ich also aus ethischen und menschlichen Gründen ziemliche Schwierigkeiten mit, weil der Ansatzpunkt einfach anders sein müsste.
Die Frage, ob Bluttests, mit denen das Down-Syndrom schon während der Schwangerschaft diagnostiziert werden kann, jetzt von Krankenkassen bezahlt werden sollten, sieht der Pfarrer kritisch. Die hätten erst gar nicht eingeführt werden dürfen, findet er. Für ihn ist das Selektion. Dass seine Kirche, die EKD, sich jetzt unter bestimmten Bedingungen für eine solche Kassenleistung ausspricht, gefällt ihm nicht. Auch wenn er natürlich weiß, dass sich technischer Fortschritt selten aufhalten lässt. Und genau das ist das zentrale Argument der evangelischen Kirche, die sagt, Kassenleistung ja, bei Risikoschwangerschaften und auch nur, wenn es zusätzlich umfassende Beratungsangebote gibt.
Also es geht ja nicht darum, ob die zugelassen werden können oder nicht. Sie sind zugelassen, sie sind am Markt und werden verwendet.
Sagt Rainer Anselm. Er ist Professor für Theologie an der Uni München und Vorsitzender der Kammer für öffentliche Verantwortung der EKD. Er ist der Ansicht, nur wenn man die werdenden Eltern erreicht, kann man sie zum Nachdenken anregen und möglicherweise doch noch umstimmen.
Die Tatsache, dass man sagt, reichere Frauen oder wohlhabendere Frauen können einen solchen Test ohne weiteres durchführen, ärmere müssen eben einen invasiven Test, den sie ja jetzt schon von der Kasse bezahlt bekommen. Das halten wir alles für hochproblematisch. Ich denke in der Tat, wir werden darauf hinarbeiten müssen, dass wir eine intensivere gesellschaftliche Debatte führen, aber auch da gilt, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir nicht die Betroffenen erreichen.
Die katholische Kirche hingegen lehnt die Kostenübernahme grundsätzlich ab. Weihbischof Anton Losinger war viele Jahre Mitglied des Deutschen Ethikrates und er befürchtet, dass der gesellschaftliche Druck auf Eltern steigen könnte, ein genetisch nicht perfektes Kind abzutreiben. Er und seine Amtsbrüder hatten schon die Einführung der Tests 2012 abgelehnt.
Welches Menschenbild des Menschen mit Behinderung werden wir generieren, wenn wir sagen, die Detektion eines genetischen Defektes ist ein hinreichender Grund für die Beendigung dieses pränatalen Lebens? Und praktisch gibt es die Dimension, wie werden wir mit dem imperfekten Menschen umgehen, wenn ringsherum überall nach dem perfekten Menschen gestrebt wird?
Der Theologe Anselm hält nicht viel von Verboten. Die Tests gebe es nun mal, sagt er, darauf müsse man reagieren.
Ich persönlich möchte nicht, dass wir diese Fragen dem Markt überlassen. Wenn man sich die Seiten der Testanbieter anschaut, da wird das unglaublich positiv alles dargestellt. Das liegt natürlich daran, dass wir im Augenblick eine Marktsituation haben. In dem Augenblick, in dem wir das in die gesellschaftliche Verantwortung nehmen, entziehen wir diese Fragen den Marktmechanismen. Und das scheint mir doch ein ganz zentrales Anliegen zu sein, was man verfolgen muss.
Dass die Tests Realität sind, sieht auch Pfarrer Wolfram Kunze aus Köln. Dann müsse man jetzt auch die Frage der Bezahlung klären, sagt er. Trotzdem ist ihm die Vorstellung, dass damit Kinder, die wie sein Sohn das Down-Syndrom haben, abgetrieben werden, schwer erträglich. Er wünscht sich, dass in der Diskussion um Behinderung nicht immer nur Belastung und Probleme im Vordergrund stehen. Denn Simeon habe sein Leben bereichert, sagt er.
Das Schöne ist, dass dieser Mensch viele Behinderungen, die wir haben, gar nicht kennt. Der ist zum Beispiel völlig vorurteilsfrei. Der geht auf alle Menschen zu, egal welche Hautfarbe, welchen wirtschaftlichen Status, welche körperlichen Gerüche der an sich hat. Er geht also auch auf Menschen, die auf der Straße leben, zu und umarmt die. Wir haben ganz oft das Erlebnis, dass er denen eine Aussage macht und die Menschen glücklich werden, dadurch, dass er zum Beispiel eine Frau in der Straße mal sagt, du bist für mich eine Prinzessin.
Was die Kirchen zum Pränataltest sagen, Ina Rotscheid berichtete. Seit 8 Jahren herrscht in Syrien Bürgerkrieg. Hunderttausende Menschen wurden getötet, Millionen sind geflohen. Viele Städte wie Aleppo, Homs oder Raqqa liegen in Schutt und Asche und damit auch die kulturellen Schätze des Landes, Bauten und Denkmäler, Moscheen, Kirchen und Synagogen, die etwas erzählten über die jahrtausendealte Geschichte Syriens, die auch eine Geschichte religiöser Vielfalt ist. Das Berliner Pergamon-Museum zeigt derzeit eine Ausstellung über die Kulturlandschaft Syrien und erstmals werden dort auch Bilder, Karten und Pläne eines Archivprojekts gezeigt, das Grundlage für den Wiederaufbau des Landes werden soll. Jutta Schwenksbier.
Viele Kulturdenkmäler, aber auch Kirchen, Moscheen und Synagogen wurden im Krieg in Syrien zerstört. Einige Bauwerke wurden im Städtekrieg von Bomben in die Luft gesprengt. Daneben haben aber auch Grabräuber historisch wichtige Kulturstätten mit Schaufeln und Baggern zu Mondlandschaften verwandelt. Kämpfer des Islamischen Staates hatten es dagegen gezielt darauf abgesehen, die kulturelle und religiöse Pluralität Syriens auszuradieren.
Das sind auf einer Seite von dem Islamischen Staat waren es christliche Kirchen, es waren aber auch Gebäude zum Beispiel einer mystischen Bewegung im Islam oder auch zum Beispiel Grabmäler, die ganz streng genommen ist im Islam, das Grabmal verboten. Und da ging es dann gegen die islamische Kultur, um eine bestimmte Lesart von Islam zu vernichten oder auszuschließen.
Mit den Bauwerken wollte der islamische Staat zugleich die vielfältige Sozialstruktur Syriens zerstören, sagt Stefan Weber, Direktor des Museums für islamische Kunst in Berlin.
Um das Cultural Cleansing hinzubekommen, um bestimmte Gruppen, ob sie nun ethnisch oder religiös bedingt sind, aus dem Gedächtnis zu entfernen.
In Syrien entstanden einige der ersten Städte der Welt. Das Alphabet nahm hier seinen Anfang. Altorientalische Hochkulturen, die griechische und römische Antike, die byzantinisch-christliche und die islamische Zeit. Überall im Land waren Spuren einer unvergleichlichen religiösen und kulturellen Vielfalt zu finden. Während des Krieges sind viele der historischen Städte zerstört worden. Im Gegensatz zur Türkei, wo türkische Nationalisten bereits im 19. Jahrhundert die ethnische, religiöse und kulturelle Pluralität gezielt zerstörten, war das multikulturelle und multireligiöse Miteinander in Syrien bis zum Kriegsausbruch noch Alltag. Stefan Weber hat das selbst erlebt. Als Islamwissenschaftler und Experte für islamische Kunst hat Weber 11 Jahre lang in Aleppo gelebt und geforscht.
Allein im christlichen Viertel war mir oft gar nicht klar, wann jetzt Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und wann Ostern war, weil das so unterschiedlich gefeiert worden ist. Aufgrund der ganzen christlichen Konfession, da 14, 15 leben da nebeneinander. Genauso ist es mit all den muslimischen Konfessionen und aber auch mit den jüdischen. Neben dem Judentum waren auch die Samaritaner, also eine unglaubliche religiöse Pluralität, eine sehr große ethnische und sprachliche Pluralität. Und das war eigentlich das Besondere an Syrien.
Ein monumentales Wandgemälde des syrischen Kalligraphen Khaled al-Sai zeigt in der Ausstellung zum Beispiel eine Collage aus Fotos der zerstörten Baudenkmäler Syriens. Die darüberliegenden, wild geschwungenen kalligraphischen Linien erinnern an Guernica, das berühmteste Antikriegsbild Picassos.
In der Antike spielte Syrien eine wirklich wichtige Rolle. Sehen Sie sich das Tor oben auf dem Gemälde an. Ohne dieses Tor gäbe es das Christentum wahrscheinlich nicht. Genau hier konnte der heilige Paulus den römischen Soldaten entkommen. Paulus hatte in Damaskus Zuflucht gesucht und gefunden. Leute aus Damaskus haben seine Botschaft verstanden und ihn durch dieses Tor aus der Stadt geschmuggelt. Von hier aus hat sich das Christentum über die ganze Welt verbreitet.
Was ist von der kulturellen und der religiösen, was von der sozialen Vielfalt noch zu retten? Was ist unwiederbringlich zerstört? Die Diskussion darüber, was nach dem Krieg am Tag X wieder aufgebaut werden soll und kann, hat gerade erst begonnen, sagt Stefan Weber. Unabhängig von religiösen Überzeugungen sind sich aber viele einig. Historisch bedeutsame Städte sollen so wieder ins Stadtbild eingefügt werden, wie sie früher waren.
Das Minarett von Aleppo, das hat früher keinen interessiert, der im Westen der Stadt lebte. Alle, die Mittelklasse waren und sich auch neu orientierten, so in der globalen Welt, denen war die Altstadt erstmal etwas Komisches, vielleicht sogar Reaktionäres, Konservatives. Und das hat sich geändert jetzt mit dem Krieg, als das Minarett auf einmal weg war. Von der Mayan-Moschee wurde glaubensübergreifend dieses Gebäude auf einmal zum Symbol der Zerstörung von Aleppo. Aber interessanterweise ist auch wieder das Symbol des Wiederaufbaus von Aleppo.
Die Erinnerung an die kulturelle und religiöse Pluralität Syriens wachzuhalten, ist das erklärte Ziel der Ausstellung im Pergamon-Museum. Mit den seit dem Jahr 2013 gesammelten Dokumenten konnte das Museum inzwischen das größte digitale Archiv syrischer Kulturgüter aufbauen. Das digitale Archiv soll in dem nun einsetzenden Verhandlungsprozess dazu beitragen, historisch wichtige Gebäude erst einmal zu identifizieren, sagt Stefan Weber.
Wenn es keine Unterlagen gibt und kein Wissen um diese Gebäude, lassen sie sich einfach wegputzen. Wenn man aber als syrischer Fachmann vor die Stadtverwaltung geht und sagt, nein, das Gebäude ist wichtig, weil A, B, C, D, dann hilft das der Stadtverwaltung selber, Entscheidungen zu treffen. Das passiert auch in Diktaturen.
Ob mit dem digitalen Archiv in Zukunft nur virtuelle Rundgänge entstehen oder tatsächlich die Bauwerke wieder aufgebaut werden, müssen am Ende die Syrer selbst entscheiden.
Jutta Schwenksbier war das über die Ausstellung Kulturlandschaft Syrien noch bis zum 26. Mai zu sehen im Berliner Pergamonmuseum. In der deutschen Sprache gibt es Wörter, die man heute nicht mehr guten Gewissens verwenden kann. Sonderbehandlung zum Beispiel, Endlösung oder Gleichschaltung. Es sind Wörter aus dem Vokabular der Nationalsozialisten. Darüber haben schon viele kluge Köpfe geschrieben. Der Romanist Viktor Klemperer schon 1947 oder der Politikwissenschaftler Dolf Sternberger, der das Wörterbuch des Unmenschen schon 1957 mitverfasst hat. Nun hat der Historiker Matthias Heine ebenfalls die Sprache der Nationalsozialisten untersucht. Auch solche Begriffe, die eigentlich einen religiösen Ursprung haben und von den Nazis umgedeutet wurden. Mechthild Klein über den Autor und sein Buch mit dem Titel »Verbrannte Wörter«.
Der Nationalsozialismus hatte eine eigene Sprache. Viele Wörter waren nicht neu, sie wurden jedoch umgedeutet. Nicht nur, aber auch aus dem Vokabular der Religionen bedienten sich die Ideologen. Der Historiker und Linguist Matthias Heine hat in seinem Buch »Verbrannte Wörter« 80 Begriffe untersucht, die in der Nazizeit neu geprägt wurden. Darunter sind auch religiöse Begriffe. Der wichtigste greift den Opfergedanken auf.
Opfergang. Der Lieblingsbegriff der NS-Rhetorik sollte den Tod von Menschen im Kampf um das Deutschtum mythisch überhöhen. Das Wort war am Ende der NS-Zeit als Ausdruck hoher Moral so etabliert, dass es in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen schwärmerisch gebraucht werden konnte.
Opfergang ist in der Tat in diesem Glaubensbekenntnis an die neue Religion Nationalsozialismus oder in diesem Glauben ein zentraler Begriff. Man spricht eben im Zusammenhang mit Heldentod und ähnlichen Dingen von Opfergang.
Sagt der Autor Matthias Heine.
Das Interessante daran ist, dass es ursprünglich gar nicht in der religiösen Sprache, in der eigentlichen religiösen Sphäre, gar nicht diese Bedeutung hatte, die es heute hatte, sondern es bezeichnete einen prozessionsartigen Gang durch die Kirche, bei dem Spenden eingesammelt wurden, also die Kollekte gewissermaßen. Das lässt sich auch nachweisen anhand von Quellen. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern es war so.
Der Opfergang war ursprünglich ein Brauch in der Kirche, der bis zum Ende des Mittelalters praktiziert wurde. Es war eine Ehre für den Spender, dass er oder sie nach vorne zum Altar ging und Essensgaben darbrachte, sozusagen opferte. Später war es dann Geld. In einigen Ländern war der Brauch des Opfergangs bis ins 20. Jahrhundert lebendig.
Und dieser mythisch aufgeladene Begriff Opfergang, der kommt dann erst in den 20er Jahren im Roman Volk ohne Raum auf. Da wird dann Opfergang bezogen auf Deutsche im Ausland, die von Slawen und anderen Gruppen vermeintlich unterdrückt und niedergemacht werden.
Der Roman von Hans Grimm ist ein Schlüsselwerk zur Vorbereitung der nationalsozialistischen Ideologie. Der Einzelne soll sein Leben geben fürs Vaterland. Der Tod diente einem höheren Ziel als dem militärischen Sieg. So suggeriert es die NS-Propaganda. Vor allem, als die Siegesmeldungen ausbleiben.
Dann spielt es eine große Rolle natürlich in der NS-Ideologie im Zusammenhang mit den Abwehrkämpfen. Man liest es auch der Opfergang der 6. Armee in Stalingrad und solche Dinge.
Nach jeder Begriffserläuterung gibt Matthias Heine eine Empfehlung. Kann man das Wort noch benutzen oder nicht? Wer das Wort Opfergang heute verwendet, schreibt er, der solle prüfen, ob er sich nicht die gleiche aufgeblasene, kitschige und quasi religiöse Todesverherrlichung zu eigen macht wie die Nazis.
Es geht nicht um generelle Wortverbote, um Sprachpolizei oder irgendwas ähnliches. Es geht vor allen Dingen um Aufklärung und um Neugier. Ich finde es auch einfach interessant zu wissen, woher diese Wörter kommen und inwieweit ihre Geschichte durch die NS-Zeit beeinflusst und mitgeprägt wurde.
Ein anderes Beispiel der Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten ist der Begriff Heil. Zum Beispiel im Hitlergruß, der heute verboten ist.
Heil ist natürlich klar, im Zusammenhang mit dem Seelenheil hat in den germanischen Sprachen, im Englischen ja auch, seit über 1000 Jahren einen religiösen Beiklang, wurde dann schon im Mittelalter aber auch als Grußformel benutzt. Man wünschte sich Heil und dann in der Nazizeit eben in dieser Grußformel Heil Hitler quasi wiederbelebt.
Heil Hitler. Vor allem in den ersten Jahren nach Einführung des sogenannten Deutschen Grußes im Sommer 1933 wurde ein starker Druck ausgeübt, von nun an mit Heil Hitler zu grüßen. Viktor Klemperer berichtete in seinem Tagebuch über seine Nachbarin, deren Mann bei der Reichspost arbeitete. Ein Kollege ihres Mannes sei Knallauffall entlassen, weil er nicht mit Armaufheben gegrüßt habe.
Zum Hitlergruß erhob man den rechten Arm. Der Begrüßte erwiderte die Geste. Wer das nicht machte, dem drohte nicht nur Jobverlust, sondern auch Gefängnisstrafe oder Konzentrationslager, was einem Todesurteil gleichkam.
Und Tilman Allert, der Soziologe, der eine Monographie über den Hitlergruß geschrieben hat, interpretiert das als eine quasi religiöse Bekenntnisformel, mit der man Hitler als eine Art gottähnliche Figur anerkennt und von ihm das Heil sich wünscht, was dann mit einem Abwinken gewährt wird.
Die NS-Zeit ist auch durch einen unerschütterlichen Glauben an den Führer geprägt, bei dem sich Hitler als Messias ähnlich inszenierte. Zum Credo der NS-Ideologie gehörte eben auch der Glaube an den Führer, den Erlöser.
Das ist ein zentraler Begriff dieser neuen Religion, als der sich der Nationalsozialismus ja inszeniert hat. In meinem Buch zitiere ich einen Schulaufsatz aus den frühen 30er Jahren, in dem Hitler mit Jesus verglichen wird. Und vom Glaube an Hitler, vom Glaube an den Endsieg in einem quasi religiösen Sinne ist in der NS-Zeit sehr, sehr oft die Rede. Und dass das was Religiöses hat und nicht unbedingt rational begründet ist, zeigt sich auch daran, dass dieser Glaube an den Führer und der Glaube an den Sieg noch 1945, als dann wirklich eigentlich nichts mehr zu erhoffen war, von einfachen Leuten auf der Straße immer noch beschworen wird. Man glaubt in einem quasi religiösen Sinne daran, dass der Führer als gottähnliche Gestalt noch irgendwas bewirken wird, obwohl alles, was man in der Realität beobachtet, längst dagegen spricht.
Man wartete also auf Wunder. Auch wenn die Nationalsozialisten religiös aufgeladene Bilder nutzten, von Gott war nie die Rede, allenfalls vom Allmächtigen oder von Vorsehung, wie Heine sagt. Anstelle von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist trat das Nazi-Glaubensbekenntnis, ein Volk, ein Reich, ein Führer.
Das hat man, glaube ich, sehr bewusst gemacht, weil man auch an religiöse Sprache anknüpfen wollte. Man muss ja dazu sagen, dass es in Deutschland keine Tradition öffentlicher demokratischer Rede gab, lange Zeit so wie in England oder Frankreich, und nur eine Tradition öffentlicher Rede in Kirchen, an die man dann auch in der Frühzeit des öffentlichen politischen Sprachgebrauchs angeknüpft hat.
Religiöse Begriffe gehörten eben auch zum Grundwortschatz der nationalsozialistischen Propaganda, neben Begriffen aus Technik und Sport, sagt Heine. Das fiel auch Papst Pius XI. Auf. Der warnte 1937 in seiner Enzyklika die deutschen Katholiken. Er schrieb damals: »Ein besonders wachsames Auge, ehrwürdige Brüder, werdet ihr haben müssen, wenn religiöse Grundbegriffe ihres Wesensinhaltes beraubt und in einem profanen Sinne umgedeutet werden.«
Mechthild Klein berichtete, und das zitierte Buch von Matthias Heine heißt »Verbrannte Wörter, wo wir noch reden wie die Nazis und wo nicht«. 224 Seiten sind im Duden Verlag erschienen und kosten 18 Euro. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten um 10 Uhr meldet sich mein Kollege Günther Hetzke mit der Sendung Marktplatz. Dort geht es heute um das Thema Natur gegen Klimawandel, grüne Fassaden und Dächer in der Stadt. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.